Wenn eine Agentur nicht 200.000, 300.000 Euro Monatsumsatz macht, ist es meistens so, dass die Bestandskundensysteme nicht wirklich gut sind. Der allererste Schritt zu guten Bestandskundenumsatz ist, du musst eine emotionale Nähe auch zum Kunden haben. Weil wenn du keine emotionale Nähe hast, dann bist du nur dieser komische Dienstleister, mit dem er nichts zu tun hat und nichts zu tun haben will und keinen Plan hat, wer du bist.
Und da ist der Nummer 1 Fehler, wie häufig triffst du eigentlich deine Kunden? Wie häufig machst du Calls mit denen, holst dir Updates ein, auch wenn sie zufrieden sind?
Weil der einzige Weg, den du hast, der End-of-Upsell ist, ja, dann kann ich dir sagen, wirst du ganz, ganz viele Opportunities verpassen. Und jetzt kann es gut sein, dass du denkst, Stefan, das ist richtig geil alles. Kundenbetreuungssysteme, richtig geil. Offerstrukturen sehe ich alles. Sales-Systeme, hammergeil. Aber wie in aller fucking Welt soll ich das in meinen Tag reinbringen? Und ich kann dir eine Sache sagen. So schön es ist, Neukunden zu gewinnen, umso schöner und mehr Spaß macht's, wenn du einen sehr, sehr hohen Kundenwert hast. Bedeutet, wenn du einen Kunden einmal gewinnst, sagen wir, du verkaufst ihm was für 10.000 Euro. Wenn du weißt, dass der Dude dahinter irgendwas für 50.000 bis 100.000 Euro bei dir kauft, dann macht das Leben extrem viel Spaß. Gute Bestandskundenselling-Systeme sind ultimativ wichtig für langfristiges Wachstum von einer B2B-Dienstleistungsbusiness. Weil nur wenn du einen guten, hohen Kundenwert hast, wirst du langfristig in der Kundengewinnung auch Spaß haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass dein komplettes Business planbarer, nachhaltiger und viel, 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 viel profitabler funktioniert, wenn du gute Bestandskundenumsätze machst. Und der größte Denkfehler, den viele haben, ist zu glauben, ich habe zufriedene Kunden und damit läuft der Bestandskundenumsatz von alleine. Wir machen eh gute Bestandskunden, die Kunden bleiben eh lange bei uns in der Agentur und laufen regelmäßig durch und daher ist eh alles gut. Das ist ein unglaublicher Irrglaube. Das heißt, ich kann dir eine Sache versprechen. Wenn du Kunden hast, die lang bei dir bleiben, aber keine absurd magischen Bestandskundenselling-Systeme hast. Wenn du das Gefühl hast, du hast keine absurd magischen Bestandskundenselling-Systeme, dann wird dir dieses Video ganz, ganz, ganz viele Tausende von ganz viele Millionen vielleicht sogar an Umsatz und Profit bringen. Was? Warte, wir geben das Playbook, unser Sales-Team-Playbook, kostenlos her? Leute, crazy. Unter diesem Video kriegt ihr unser Sales Team Playbook, wie wir innerhalb von 30 Monaten ein Sales Team aufgebaut haben, was nachhaltig 600.000 Euro Monatsumsatz macht. Absurd crazy, geben wir komplett kostenlos her. Recruiting, Know-how, Verständnis von Provisionssystemen und allen möglichen Sachen, da fliegt sogar das Mikro rum, wie krass das ist. Deshalb, wenn du ein Sales Team aufbauen möchtest, klick unter diesem Video auf den Link und hol dir unser Sales Team Playbook. Absurd magisch. Denn Bestandskundenumsatz entsteht, die zufriedenen Kunden sind nur ein Teilbaustein von happy Bestandskundenumsatz und nachhaltigen Ergebnissen. Und die anderen Systeme schauen wir uns gemeinsam in diesem Video an.
Bei so vielen Agenturen und B2B-Dienstleistern läuft genau dieses System noch nicht so, wie es laufen könnte. So auch bei mir damals in meiner eigenen Agentur, also ich habe im Endeffekt Performance-Marketing für E-Commerce-Unternehmen mit meiner damaligen Agentur gemacht, ja. Und im Endeffekt war der Fokus, ich bin primär immer ein Marketer gewesen, ja. Also der Fokus war da auf Neukunden, wie können wir mehr, welchen Funnel können wir aufsetzen im Endeffekt, ja. Und das war auch immer der erste Gedanke und das ist von den Leuten und auch von mir im Endeffekt immer der erste Gedanke gewesen, wie kann ich mehr, schneller Umsatz machen und habe eigentlich genau das ignoriert, was direkt vor meiner Nase ist, ja. Und mein Glaubenssatz im Endeffekt war, damals zu sagen, wenn ich die Kunden happy mache, wenn ich einfach eine gute Dienstleistung erbringe, dann werden die automatisch verlängern, ja, dann wird automatisch damit mehr Umsatz passieren, ja. Aber im Endeffekt ist genau das nicht der Fall, ja, weil man muss proaktiv auf die Leute im Endeffekt auch zugehen und man ignoriert das Potenzial, was vor einem ist, ja. Und genau ist es so mir damals bei der Agentur gegangen, immer mit Fokus auf Marketing. Aber wenn du jetzt auch viel Fokus auf Marketing legst, vielleicht auch viel Ads und etc. machst, musst du denken, dir ist es wichtig, dass du deine Customer Acquisition Cost, also wie viel kostet es dir, einen Kunden zu gewinnen, zu deinem Customer Lifetime Value, also wie viel bringt dir ein Kunde in der gesamten Laufzeit, auch diese Balance ist sehr, sehr wichtig, ja, auch als Marketer im Endeffekt. Und das habe ich früher nicht verstanden, wie ich diesen Customer Lifetime Value gezielt erhöhen kann und genau das verstehen so viele am Markt auch nicht, mit denen wir auch in der Kundenbetreuung zusammenarbeiten, ja. Stefan, was sagst du, wie viele Kunden gibt es, die genau vielleicht auch diese Situation, wo ich auch selber drin war, auch haben und wie schaut das bei denen genauer aus?
Ich würde sagen, das ist grundsätzlich bei fast jeder Agentur so, die man mindestens, also wenn eine Agentur nicht 200.000, 300.000 Euro Monatsumsatz macht, ist es meistens so, dass die Bestandskonsulting-Systeme nicht wirklich gut sind. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, zum Beispiel Kunden von uns, die machen 200.000 Euro Monatsumsatz, ausschließlich mit Bestandskundenumsatz, ausschließlich. Und deren Bestandskunden-Selling-Systeme sind scheiße. Die könnten viel, viel, viel mehr Umsatz machen. Warum? Die sind halt über Jahre gewachsen und Schritt für Schritt gewachsen. Und jeder Umsatz, der entsteht, entsteht halt dadurch, dass die Kunden mit ihnen arbeiten und sprechen und machen. Aber wenn sie eine optimierte Produktstruktur haben, was der erste Schritt ist, wenn sie eine systematisierte Betreuungsstruktur hätten, eine klare Verantwortungs- und Fulfillment-Struktur-Rollensystematik hätten und dahinter Bestandskunden-Selling-Systeme. Wenn diese vier Bausteine wirklich gut in place wären, ich sag dir, die könnten 300.000 bis 400.000 Euro Umsatz monatlich machen, alleine nur mit Bestandskunden. Deshalb, wenn du im Bestandskundenbereich bis jetzt Order-Taker bist, dann ist es so, dass du unfassbar viel Potenzial liegen lässt. Wenn du keine Bestandskundenumsatz bisher machst, was ganz, ganz viele Agenturen da draußen sind, ja, burn and churn, ja, sie burnen über den Markt und churnen über den Markt, dann ist genau diese Sache, die wir hier durchgehen, wird dein Leben nachhaltig verändern. Der allererste Schritt zu guter Kundenbetreuung und beziehungsweise zu guten Bestandskundenumsatz ist die Kundenbetreuung itself. Und da gibt es vier wichtige Punkte in der Kundenbetreuung.
Und wenn Leute auf uns zukommen, auch in der Betreuung und fragen, wie können wir mehr Backend-Umsatz machen oder warum mache ich so wenig Bestandskundenumsatz im Endeffekt, ja, ist immer die erste Frage: Wie häufig triffst du eigentlich deine Kunden? Wie häufig machst du Calls mit denen, holst dir Updates ein, auch wenn sie zufrieden sind? Und da ist der Nummer 1 Fehler, man macht immer Calls, und das kann ich auch von mir selber damals sagen in der Agentur, ja, man macht immer Calls mit den Leuten, wenn es irgendwo brennt, ja. Also wenn es irgendwie gerade schlecht läuft, dann macht man extra Calls, dann muss man vielleicht irgendwie die Extrameile gehen, was ja auch gut ist, aber die Leute oder die Kunden, die im Endeffekt gut laufen, die laufen dann dahin im Endeffekt, bis sie sich melden. Und genau das ist einer der Fehler, wo sehr, sehr viel Bestandskundenumsatz auch liegen bleibt, ja, weil möglicherweise brauchen diese Leute genau eine Dienstleistung und sie wissen gar nicht, dass du diese Dienstleistung anbietest, ja, und wenn du nicht mit ihnen regelmäßig Calls machst, ja, und von ihnen ihre Sorgen, ihre Probleme hörst, du musst die auswendig kennen, nicht nur vom Marketing, sondern vom ganzen Business, ja, weil möglicherweise könntest du dann eine Lösung finden, ja, und genau das ist das Problem, du fokussierst dich nur auf Kunden, wo es schlecht läuft und machst keine Calls mit denen, wo es sehr, sehr gut läuft, weil da liegt der Bestandskundenumsatz.
Das ist so ein bisschen das Mindset, was viele haben, so in der Beratung zum Beispiel, wenn bei uns, wer als Kunde reinkommt, ist für jeden normal so, man hat mindestens alle zwei Wochen ein 1:1 Call. Ja? In den ersten 5-6 Wochen ist es bei uns teilweise so, dass die, keine Ahnung, 8-10 1:1 Calls haben, weil wir so viele Dinge mit denen machen. Das ist ganz normal für die Kunden. Ja? Aber im Agenturspace, wo man Dienstleister ist, glauben immer alle, ja, ich bin Dienstleister, ich erbringe meine Leistung und die Kundenbetreuung, die muss selbst passieren. Und das ist ein massiver Fehler. Egal, ob du Neukundengewinnung mit den Kunden machst, Recruiting, scheißegal. Du musst den Kunden führen und framen. Wenn der Bewerber generiert, musst du ihm zeigen, vielleicht, wenn er sagt, die Bewerber sind nicht gut, musst du ihn abholen, dass sie gut sind. Aber dass es normal ist, dass 30%, 60% der Bewerber für nichts sind und man mehr Bewerber braucht, die gut sind. Ja? That's part of the game. Das heißt, du musst den Kunden führen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst eine emotionale Nähe auch zum Kunden haben. Weil wenn du keine emotionale Nähe hast, dann bist du nur dieser komische Dienstleister, mit dem er nichts zu tun hat und nichts zu tun haben will und keinen Plan hat, wer du bist. Und das Dritte ist, du musst verstehen, wo ist der Kunde? Das, was der gerne gesagt hat, du musst verstehen, wo ist er genau? Wie zufrieden ist er? Was sind Challenges, die er hat? Was sind Probleme? Vielleicht kannst du die lösen, vielleicht nicht. Juhu, dann wissen wir es aber wenigstens und können ihn unterstützen, begleiten und beraten. Das heißt, du musst dich mehr als ein Experte sehen, der ihn begleitet, als nur ein ewig langer Dienstleister, der 2000 Meter entfernt mit ihm zusammenarbeitet. Und da würde ich jedem empfehlen, mindestens alle zwei Wochen Calls mit den Kunden zu machen. Ja? Und wenn du als einziger Geschäftsführer am Start bist und am Anfang im Fulfillment bist, ja, dann muss man am Anfang vielleicht ein bisschen anders Sachen machen. Ja? Aber dann, wenn du, keine Ahnung, 30, 50, 70.000 Euro Monatsumsatz machst, dann ist es notwendig, einfach diese Kundenbetreuung aufzubauen und das zu delegieren und mindestens alle zwei Wochen mit den Kunden regelmäßig 1:1 Calls zu machen und da Themen durchgehen. Kann 15 Minuten sein, kann 30 Minuten sein, kann eine halbe Stunde sein, kann eine Stunde sein, wie auch immer, aber da regelmäßige Calls. Und nach jedem Call würde ich dir eine Sache empfehlen, wie du vielleicht ein CRM nutzt, ja, im CRM diese Einzelcalls immer zu tracken und zu erfassen, wie jeden Sales-Call, den du vielleicht erfasst, so erfasst du auch einen Einzelcall oder Teammitglieder und erfragst immer die Zufriedenheit. Das ist das, was wir machen. Wir fragen hinter jedem Einzelcall die Zufriedenheit und haben damit einen durchschnittlichen Score von letzter Woche, was haben wir gehabt?
9,4.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wir fragen jeden Kunden nach einem Einzelcall und haben 9,4. Branchen asozial unüblich, wir haben einfach das beste Fulfillment. Aber das entsteht auch durch Measuring, weil wir es messen und dann schauen, was wir verbessern machen können und Ressourcen auf Leute werfen, die nicht zufrieden sind, Ressourcen auf Leute werfen, die zufrieden sind, um noch mehr zu delivern und Kunden happier zu machen. Das heißt, die Kundenzufriedenheit steuern und messen ist schon mal was ganz Wichtiges. Warum? Weil es gibt mehrere Arten von Upsells, aber ein Art von Upsell ist ein Happiness-Upsell. Wenn ein Kunde happy ist, kannst du ihn auch frühzeitig verlängern, upsellen, was auch immer. Du musst nicht warten, bis die Laufzeit vorbeiläuft. Und Zufriedenheit abfragen ist eine ganz entscheidende, wichtige Sache, weil what can be measured can be improved. Und wenn du deine Kundenzufriedenheit kennst, dann weißt du wenigstens einmal, wo du stehst und weißt du, was du verbessern kannst. Und das ist ein ganz elementarer Baustein, mit dem du, ich schwöre dir, allein diese Sache wird dein Business, deine Qualität schon verdoppeln in den nächsten 10 Monaten, wenn du es einfach nur implementierst, regelmäßige Calls, Kundenzufriedenheit abfragen und danach optimierst und wirklichen Effort und wirkliche Energy reinsteckst, dass es besser wird. Ja, wir haben jemanden aus unserem Team, der ist aus einer ganz, ganz großen Consulting-Firma gekommen und der ist jetzt bei uns im Team. Und was der gesagt hat, was er unfassbar findet, die andere Consulting-Firma hat immer nur konzentriert, wie kann man mehr Kunden gewinnen, wie kann man größere Kunden gewinnen und wie wir uns darauf konzentrieren, ist, wie kann man die Kunden, die wir haben, noch zufriedener machen, wie kann man die Systeme noch besser machen. Und das ist der Fokus, den du haben willst, weil wenn du das hast, dann ist der Core von einem Business, der Kern, ultra stark. Dann ist im Selling, der Closer ist natürlich viel überzeugter. Im Marketing ist viel einfacher, weil man ganz, ganz viele Case Studies hat. Und im Fulfillment ist das Leben happier, weil man mit Leuten redet, das sind die meistens zufrieden und ganz, ganz selten unzufrieden. Und das ist was, was du auf jeden Fall aufbauen möchtest. Betreuung über Calls und Kundenzufriedenheit abfragen.
Um zu den Calls zurückzukommen, ja. Optimal wäre natürlich, wie der Stefan gesagt hat, du triffst die, du hast möglicherweise einen Videocall. Wenn du sagst, du bist so busy und du bist hinten nach etc. Ein Anruf, ja, ein regelmäßiger Anruf, einfach einmal, hey, wie geht's dir, ja. Was sind momentan für Challenges etc. Und da musst du diese Angst lösen und ich kann mir selber erinnern, ich habe damals die Angst gehabt, wenn ich angerufen habe, so mehr Arbeit. Ja, das so, okay, yeah. Ich habe angerufen und ich habe so mehr Arbeit. Mittlerweile, wenn ich anrufe, sehe ich das als Möglichkeit, ja. Du musst es als Möglichkeit sehen, im Endeffekt dein Unternehmen auszubauen, mehr Umsatz machen, nicht als Angst vor noch mehr Arbeit im Endeffekt, ja. Möglicherweise hat der kreative Ideen, aber du kannst dir framen, ah, das ist eine super Idee, das können wir schon umsetzen, ja. Das ist ja momentan nicht im Vertrag enthalten, aber wir können das gern für das und das so umsetzen, ja. Und genau, die meisten Leute wissen gar nicht, dass wir das anbieten. Und das können wir auch von uns selber sagen, ja. Also ja. Wir, bei uns lernen wir auch immer im Endeffekt, ja. Und es ist so, dass ein Kunde mal gesagt hat, ja, er möchte eine Repositionierung machen etc., ja. Und wir haben es zuerst nicht gewusst, ja. Natürlich, wir kennen uns aus, wir machen die ganze Zeit Positionierungen mit Leuten, machen die ganze Zeit Offer mit Leuten. Und dann haben wir im Endeffekt da zusätzlich was gemacht, ja, was da jetzt nicht im normalen Offer war. Und das war viel, viel wertvoller für die langfristige Bindung im Endeffekt. Zu den Zufriedenheitsumfragen. Es klingt nach einer kleinen Umstellung, ja. Es hat am Anfang für uns nach einer kleinen Umstellung auch gewirkt, aber ich kann sagen, das ist ein riesen Flywheel, was unser ganzes Business verändert hat, ja. Also ich würde sagen, eine der Umstellungen, ja, in den letzten 6 Monaten oder in den letzten 12 Monaten würde ich sagen, dass wir dann noch genauer sind und noch genauer in diese Daten hineingehen, ja. Und wir sehen, wie viele Unternehmen haben das, dass sie im Endeffekt genau diese Scores sehen, ja. Und wir waren jetzt im November, also im gesamten November waren wir bei 9,16, ja. Und beim gesamten, und das ist jetzt nicht nur ein Monat, und wir sagen das, wir haben im Oktober bei 9,13, also wir schauen, dass wir da kontinuierlich verbessern natürlich und die Systeme reinkriegen, aber die Angst, und das geht jetzt nicht darum, einmal zu fragen, hey, bist du zufrieden oder nicht einfach nur zu denken, der sagt etwas positiv, der muss zufrieden sein und du nimmst es so ein bisschen ihm vorweg, ja. Und das ist das Problem, das habe ich früher gedacht, ich habe gesagt, hey, der ist richtig happy, der hat gerade nichts gesagt, ja. Im Endeffekt, der hat sie jetzt nicht, also da hat es jetzt gerade nichts gegeben, da läuft's, ja. Im Endeffekt, aber direkt zu fragen und nicht die Angst haben zu fragen, was ich dir da mitgeben kann, ist, wenn du die Leute onboardest, also wenn die bei dir Kunden werden, frame sie vor. Also wir machen das bei jedem Kunden im Endeffekt, dass wir sagen, ich werde dich im Laufe der Zusammenarbeit, ja, mag vielleicht etwas komisch klingen, aber ich werde mich wiederholen, ja. Das heißt, ich werde jedes Mal dich fragen, wie zufrieden du bist. Und ich bitte dich eine Sache, ja, das bringt uns in der Zusammenarbeit nicht, wenn du da jetzt nicht ehrlich bist, ja. Ich bin radikal ehrlich zu dir und du bist radikal ehrlich zu mir. Und so wachsen wir gemeinsam in einer Zusammenarbeit und so funktioniert das, ja.
Und was du da nicht machen willst, wir haben es früher so probiert über E-Mail-Automationen, dass wir den Kunden fragen und alle möglichen Wege, Nachrichten und so weiter und so fort. Ich kann dir eine Sache sagen, du hast keine durchgängigen Daten. Wir haben es zum Beispiel im Mitgliederbereich abfragen und da kann er raten und so. Du hast keine durchgängigen Daten. Mach's in den Betreuungscalls, ja. Das ist der Vorteil einer Hochpreisdienstleistung, dass du das machen kannst. Erstens, Betreuungscalls machen Sinn und zweitens, mach es in den Calls, weil du kriegst anders keine Daten. Und ich habe so viele Dinge schon überlegt und irgendwelche Ninja-Moves überlegt, wie man es machen kann und probiert. Und es ist alles immer kläglich gescheitert, bis wir endlich angefangen haben, in den fucking Calls nachzufragen und that's it. Und das hat ganz, ganz viel verändert, ja. Weil du hast anders nie durchgängige Daten. Und von nicht durchgängigen Daten kannst du nichts ableiten. Das ist so, wenn du in der CM schaust und 50% der Daten stimmen nicht, dann brauchst du die Daten gar nicht anschauen, ja. Und genauso ist es da auch. Und deshalb glaube nicht, dass du einen anderen Weg gehen musst, die Zufriedenheit abzufragen. Du kannst zusätzlich von mir aus irgendwelche NPS-E-Mails ausschicken, wie auch immer. I don't care. Mach bitte zusätzlich dazu, nach jedem fucking Einzelcall, die Frage, Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du? Wenn du das fragst und dann im CRM trackst, hat das einen richtigen Gamechanger, weil selbst wenn die Daten, wenn die Daten ganz ein bisschen manipuliert werden, dadurch, dass man Rapport mit der Beziehung, mit der Person hat und die vielleicht ganz ein bisschen besser dich bewertet, ja. Das ganz ein bisschen besser dafür, dass du durchgängig Daten hast, gute Daten hast und Trends siehst und Entwicklungen siehst, ist das tausendmal wert und deshalb, trust me, der Prozess ist wirklich gut, wirklich proven und ich kenne niemanden in der Branche, der annähernd so gute Kundenergebnisse hat und deshalb nutze dieses System 1:1. Nur mal zwischen uns zwei ganz kurz. Jetzt hast du ja schon vom Sales Team Playbook gehört und hast es noch nicht called. Was macht dich noch unsicher? Was ist das, warum du es noch nicht called hast? Unter dem Video 48 Seiten absurdeste Guideline, wie du dein Sales Team aufbauen kannst. Das, was dich aufhält in deinem Business, ist Dinge, die du nicht weißt. Und deshalb hole das kostenlose Sales Team Playbook von uns. Es bringt dich massiv voran in deinem Business. Unter diesem Video, Link, holst dir. Viel Spaß.
Es ist im Endeffekt auch dann für deine Datenwelt. Du musst es am Anfang noch nicht in fancy Dashboards, wie wir es haben, etc. integrieren. Aber wichtig ist einmal, dass du diese Daten irgendwo sammelst, weil die werden dann auch später wertvoll im Endeffekt. Ja. Was wir zum Beispiel machen ist, wir sehen im Laufe der Produktlaufzeit, ja, sagen wir, wir haben sehr viele Kunden, die arbeiten mit uns, sagen wir mal so initial auf 12 Monate, in dem Sinne auch, ja, oder auf 3 Monate. Und da ist es so, dass man sagt, wir sehen über im Laufe der Zusammenarbeit, wie sich das bewegt. Ja. Und da kannst du dein Produkt verbessern. Ja. Und mit diesen Dingen kannst du gezielt Dinge optimieren. Und früher haben wir nach unserem Gewissen Produkte optimiert und jetzt machen wir mit Daten Produktoptimierung und das ist noch viel entscheidender im Endeffekt, wie du das auch ausbauen kannst.
Dann gibt es 2 Sachen in der Kundenbetreuung noch, die wichtig sind. Das erste ist, du brauchst immer eine klare Roadmap mit deinem Kunden, das heißt, was sind die Bausteine, die gebaut werden, ja? Und nicht glauben, dass man nur am Anfang eine klare Roadmap braucht, sondern es braucht immer eine Roadmap. Und jetzt heißt du, ja, ich mache Social Recruiting, was soll es da für eine Roadmap geben? Ja, du machst nicht fucking Social Recruiting. Du hilfst ihm erst einmal einen Bewerberstrom zu bauen, ja, und Bewerber zu generieren, Stellen zu besetzen, aber dann hilfst du ihm hoffentlich, eine krasse Arbeitgeberbrand aufzubauen und ihm zu einem absoluten Nummer 1 Arbeitgeber zu machen, dass er die krassesten Talente am ganzen Markt hat und einfach dadurch die Firma absurd krank besser performt. Das ist das, was du machst. Du bringst ihm nicht einfach nur irgendwelche Bewerber, sondern du baust ihm zu einem unfassbaren Marktplayer auf, der die besten Talente am Markt kriegt. Und dann bist du plötzlich ein ganz anderer Dude als nur die nächste Social Recruiting Agentur, ja. Und das ist eine Roadmap, auf dieser Roadmap willst du haben, das ist das Erste, klar, ganzheitliche Roadmap betrachten und dann brauchst du ein Preframing. Und zwar in der Kundenbetreuung ist immer ganz, ganz wichtig, Preframings zu machen. Preframing bedeutet, der Kunde wird angebordert und sagen wir, du hast ihm irgendwas verkauft für 3 Monate, dann framest du ihn gleich vor, dass ihr langfristig zusammenarbeiten wollt, dass das jetzt eine Testphase unter Anführungszeichen ist und dass ihr ihn in eine langfristige Zusammenarbeit haben wollt. Und das wiederholst du ständig und ständig und ständig und ständig, damit er nicht im Gedanken ist, okay, ich bin erst 3 Monate rein und dann bin ich wieder raus, sondern dass er von Anfang an im Gedanken ist, es ist langfristig und dass man dann nur überlegt, wie schauen die weiteren Bedingungen aus. Das gleiche in der Jahreszusammenarbeit, ja, wenn du wen auf ein Jahr closed. Gehst du nicht rein, wir machen jetzt ein Jahr, sondern du gehst rein, oder wir machen 5, 10 Jahre. Der Vertrag geht jetzt einmal auf ein Jahr, aber wir wollen langfristig mit dir zusammenzuarbeiten, ja. Und das ist das Preframing, was du ständig in deiner Betreuung auch drinnen haben möchtest, um bestmöglich den Kunden auf die richtigen Gedanken einzustimmen.
Wie du das gut kommunizieren kannst, ist auch, wenn du startest im Endeffekt und sagst, ja, in der Regel arbeiten wir mit allen Kunden, die verlassen uns eh nie im Endeffekt und es sind einfach so und wir haben das bei dem Kunden dann das und das gemacht. Du gibst ihm Möglichkeiten und sagst, okay, die Kunden im Endeffekt sehen uns alle als Partner im Endeffekt, die sehen uns jetzt nicht nur als Agentur im Endeffekt, sondern auch wie du kommunizierst, einerseits im Sales-Gespräch, ja, andererseits in dem Außenauftritt, mach da auch was. Ja. Also wenn du sagst, hey, du bist der langfristige quasi HR-Partner oder Personalpartner für Unternehmen, ist jetzt was anderes als im Endeffekt jetzt Recruiting-Agentur und ich bringe dir jetzt die nächsten zwei Stellen. Ja. Und genau in dieser Kommunikation ist es super, super wichtig. Ja. Und jetzt haben wir das Pre-Framing im Endeffekt, jetzt haben wir, wie wir Calls machen, also das Betreuungssystem. Was ganz, ganz wichtig ist, ist im Endeffekt natürlich eine Produktauswahl zu haben. Ja. Also, dass du die Möglichkeit hast, natürlich verschiedene Cross-Sells, Upsells auch zu machen. Und darauf gehen wir jetzt als nächstes
ein. Was nämlich ein bisschen anders ist als im Neukundenbereich. Im Neukundenbereich willst du ungefähr ein, zwei Offer maximal haben, die du verkaufst und die geschnitten Brot hast. Im Bestandskundenbereich möchtest du ein bisschen be like water, ja, sei ein bisschen beweglicher. Da willst du viele Möglichkeiten haben, wie du mit den Kunden Umsätze produzieren kannst. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist grundsätzlich, wenn du in vorne ein Frontend-Produkt reinholst, wenn du mal ein Einstiegsangebot verkaufst, irgendwas machst, dass du immer eine klare Verlängerungssystematik hast. Immer ein Backend-Produkt, wo du einen langfristigen Retainer, eine langfristige Zusammenarbeit mit ihnen hast. Wenn du Webseiten hast, kannst du zum Beispiel SEO sein oder Ads oder was auch immer. Wenn du Social Recruiting hast, ist es vielleicht dann Social Recruiting mehrere Stellen auf einem Kontingentsystem oder es ist Employer Branding, was auch immer. Du wirst immer eine Systematik haben, wo du eine Verlängerung hinten ran hast. Und diese Verlängerung kann eine normale große Verlängerung sein, wo vielleicht 30-40% deiner Kunden reinfallen. Und es kann eine kleine Verlängerung sein, wo vielleicht die kleineren 60% deiner Kunden sein. Das kann so eine Art Downsell sein. Aber das will auch wieder ein Retainer-Modell sein. Diese zwei Arten von Verlängerungsprodukten willst du auf jeden Fall haben. Dann gibt es so etwas wie Cross-Sells. Beispielsweise Kunden von uns stellen das erste Mal teilweise einen Setter ein. Und die schalten Ads und stellen dann das erste Mal einen Setter ein. Und wenn man einen Setter einstellt, ist es so, dass man meistens super viel selber zu tun hat und keine Zeit hat. Der Setter muss aber wirklich intensiv trainiert werden, weil nichts ist teurer als ein schlechter Setter. Okay, ein schlechter Closer ist auch sehr teuer, aber ein schlechter Setter ist richtig teuer, weil der verbrennt ja ganz, ganz viele Leads. Und irgendwann haben wir mit einem Kunden gesagt, weil es nicht in unserem Standardprogramm drin ist, okay, wir machen Setter-Ramping für dich. Unser bester Sales-Coach intern, der auch der beste Setter ist im Prinzip und der beste Closer eigentlich auch, der trainiert deinen Setter jeden Tag eine halbe Stunde für 3 Wochen und danach ist er ein absolutes Setting-Beast. Intensives Training, weil das hat er selber so nicht gewusst, wie man das rampt, wie das funktioniert und das haben wir für ihn gemacht. Und das hat massiv seine Ergebnisse verbessert. Braucht es jeder? Nein, aber es löst ein intensives Problem von einem Kunden. Und das kann ein Cross-Sell sein. Ein Cross-Sell kann einfach sein, ein Problem für einen Kunden lösen. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen Kunden hast und du machst Social Recruiting und der wirkt online als Brand scheiße, dann verkaufst du ihm eine Karrierepage und vielleicht ein Bewertungssystem, mit dem er Bewertungen kriegt, damit er eine bessere Brand wird und dadurch die Social Recruiting-Kampagnen besser funktionieren, weil wenn du online hässlich ausschaust, egal wie schön du Social Recruiting machst, wird halt trotzdem ein hässliches Outcome rauskommen, weil gescheite Bewerber schauen sich trotzdem den gesamten Online-Auftritt an. Ja? Und das ist ein Cross-Sell, der einfach immer sinnvoll sein kann. Einfach überlegen, welche Probleme hat der Kunde, welche Probleme können auftreten in der Betreuung und dann können das gute Cross-Sells sein, die man Schritt für Schritt immer zu verschiedenen Zeiten platziert.
Und da, wenn du mit den Leuten im Gespräch bist, ist genau bei den Cross-Sells, musst du immer aufmerksam sein im Endeffekt, ja, und auch gewisse Kaufsignale da erkennen. Du kannst natürlich vorher für dich selbst Gedanken machen, wie der Stefan auch gemeint hat, dass du es immer überlegst, aber du wirst mit den Kunden, wenn du viele Gespräche hast, einfach gewisse Engpässe erkennen und das ist genau die Zeit, wo du auf den Kunden zugehst, ja, und das ist genau, was wir auch machen. Zum Beispiel diese Woche war es so, wir bauen ja mit unseren Kunden Akquisesysteme, bauen da ja zum Beispiel auch ein Paid-Ad-System, also bezahlte Werbung über Meta oder LinkedIn im Endeffekt, ja, und manche Kunden sind sehr ausgelastet, ja, und da haben wir zum Beispiel, okay, wie können wir dich unterstützen, und da ist es so, ja, ich habe gerade keine Zeit, etc., ja, die Landingpage, da kommt nicht voran, ja, keine Sorge, machen wir da, und da haben wir nicht reagiert, da haben wir nicht nochmal überlegt und sind zurückgegangen, haben irgendein Angebot geschrieben und haben mir 10-mal überlegt, ob das jetzt das oder das kostet, sondern einfach im Call, ja, wir können das machen, etc., ist das und das, und dann haben wir das einfach verkauft im Endeffekt, ja, und dann gehen wir so, und weil wir überzeugt sind, dass wir unseren Kunden voranbringen, und wenn du auch überzeugt bist, dann willst du ihm Dinge cross-sellen, ja, dass er schneller vorankommt. Und da musst du auf diese Kaufsignale reagieren, und was ich früher gemacht habe, ich kann mir noch erinnern, sehr, sehr gut, auch in der Agentur ist, Ja, der hat das jetzt gesagt und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen, danach so mit meinem Geschäftspartner abgesprochen, ja, der hat irgendwie gemeint, ja, er würde auch Google Ads brauchen oder so. Ja, sollen wir jetzt Google Ads auch machen, ja, das wäre aber jetzt nicht so ganz in unserem Standardprodukt drinnen und wie viel machen wir da, Retainer, machen wir da das etc. Einfach viel flexibler werden, einfach rausgehen, im Endeffekt verkaufen, ja, natürlich im besten Fall davor Gedanken machen, ja, aber wenn du dann im Gespräch bist und es verkaufst, geh auf den Kunden zu, mach's einfach, ja, do the step.
Und im allerschlimmsten Fall verkaufst du beim ersten Mal Google Ads, sag ich jetzt mal, für 800 Euro und du merkst, der Aufwand ist 800 Euro für dich, ja. Okay, passt, aber dann hast du wenigstens die Erfahrung, die Experience, hast den Kunden happy gemacht und beim nächsten weißt du halt, du musst irgendwie 2K dafür chargen. Fertig, Punkt, period, ja. Und deshalb, ich sage jetzt nicht, dass du, wir sagen auf gar keinen Fall, dass du bei allen zu einem Bauchladen werden solltest. Auf gar keinen Fall. Am Anfang bist du effizient aufgestellt sein, aber du brauchst, um eine gute Company aufzubauen, ein gutes, breiteres Portfolio. Warum? Weil es gibt keine große Firma, die nur fucking Webseiten baut. Es gibt keine große Firma, die nur unter Anführungszeichen Social Recruiting Kampagnen baut, ja. Das gibt es nicht. Du wirst automatisch breiter in deinem Kundenavatar später. Am Anfang willst du One Product, One System sein, aber dann willst du breiter und breiter und breiter werden. Das geht nicht anders. Und du hast auch das finanzielle Kapital dann, um gute Leute reinzuheiern, die diese Qualität haben, damit du direkt die Performance im Team hast. Nun kommen wir zum Punkt Selling, Bestandskunden-Selling-Systems. Es gibt verschiedene Zeitpunkte, verschiedene Punkte, wo man an den Kunden etwas verkaufen kann. Der erste Schritt, das erste, was du direkt verkaufen kannst, das Offensichtliche, was alle machen, ist ganz zum Schluss der Zusammenarbeit. Ganz zum Schluss der Zusammenarbeit sagst du, okay, wir wollen dir das und das anbieten. Das ist der Worst Case, der Worst Case. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst einen Instant Upsell machen. Instant Sell bedeutet einfach, der Kunde wird Kunde bei dir und du verkaufst ihm in der nächsten Session direkt noch was. Das klingt jetzt für dich, boah, das ist ja voll komisch, was der da sagt. Ja. Ich erkläre es dir mal ganz kurz. Du kannst es zum Beispiel so machen, angenommen, du verkaufst im Social Recruiting und dann kommst du drauf in einem Kickoff-Workshop, den du machst, wo du die ganze Employer Branding Roadmap mit ihm anschaust, kommst du drauf, hey, die Website ist absolut hässlich und das Kununu ist schier. Und dann kannst du dir mal vorfühlen und fragen so, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so eine Karriere-Page zu bauen, weil das ist bei euch richtig ekelhaft und das wird einfach den Social Recruiting-Prozess schwieriger machen. Ja? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das zu bauen? Wenn er so sagt, Alter, lass mich auf jeden Fall mit dem Ding in Ruhe, dann weißt du, okay, du gehst da nicht tiefer rein. Wenn er sagt, ja, da haben wir schon drüber nachgedacht, sind wir eh gerade in Gesprächen mit anderen, check. Ja, gerade erst einmal einen Kunden gehabt, der genau so 30.000 Euro oder 20.000 Euro, einfach der hat einen Social Recruiting-Kunden gewonnen für, ich weiß nicht, 5, 7K oder was auch immer und hat dann den Instant-Upsell gemacht, direkt 20K damit. Das heißt, es ist für Cross-Sells, findest du es am Anfang bei der Roadmap einfach raus und du tastest jeden Cross-Sell mehr oder weniger ab, Roadmap-mäßig und findest raus, wie bereit ist der, wie hat der Bock. Und wenn das halt der allerletzte Skeptiker ist, den du gerade irgendwie reingeklost hast, den solltest du vielleicht nicht instant upsellen, ja. Aber wenn du jemanden hast, der generell ein Winner ist, generell schnell Entscheidungen trifft, schnell überzeugt ist, schnell vorankommen will, perfekt für instant upsells. Das ist der Cross-Sell-mäßig. Du kannst ihn aber auch direkt in einen längeren Vertrag reinklosen. Ich gebe dir wieder ein Beispiel. Du sagst, keine Ahnung, der kommt mit einem 3-Monats-Vertrag rein bei dir und du sagst ihm, hey, 50% unserer Kunden, die in deinem Klientel sind, nehmen folgendes Angebot noch mit. Du kriegst die 3 Monate, die du jetzt hast, kriegst du sowieso. Du hast den Vorteil, nehmen wir ein Beispiel her, du kriegst eine Videoproduktion dazu. Dadurch ist Social Recruiting halt viel besser, wir machen eine sicke Videoproduktion. Du bindest dich gleich auf ein Jahr an uns, der Preis ist relativ gleich wie bei den 3 Monaten und du hast trotzdem nach den 3 Monaten einen Ausstieg. Das heißt, die Ausstiegsmöglichkeit, falls du irgendwie das Gefühl hast, wir sind scheiße. Das bedeutet, der kriegt einen Bonus, wenn er das Angebot nimmt. Das Risiko wird ihm nicht genommen mit einer Ausstiegsmöglichkeit und du machst trotzdem direkt den Sell. Damit framest du, wenn du den Deal closed, erstens, die Ausstiegsmöglichkeit nutzen ganz wenige, wenn du das Ergebnis gut machst. Zweitens, das Video, das du produzierst, hilft dir natürlich, bessere Ergebnisse auch in den ersten 3 Monaten zu machen, aka steigert die Likelihood, dass er langfristig mit dir zusammenarbeitet. Drittens, du sellst ihn von Anfang an, ohne dass er was zahlt eigentlich, in eine langfristigere Zusammenarbeit und der Frame im Kopf ist gleich ein ganz anderer und er denkt gleich in der langfristigen Zusammenarbeit und überlegt nicht nach 3 Monaten, wie musst du das machen und du hast direkt den Upsell. Warum funktioniert das gut? Erstens, es gibt 2 emotionale Höhepunkte in einer Zusammenarbeit. Genau 2. Die erste ist bei einem Erfolgserlebnis, offensichtlicherweise. Wenn wir irgendwas geschafft haben, richtig geil. Das ist immer ein emotionales High. Und das zweite ist nach der Kaufentscheidung. Wenn das jetzt nicht der ultra ängstliche Skeptiker ist, ist der zweite emotionale Peak nach der Kaufentscheidung. Da ist er emotional peaked. Und dann kann man da ihm ein Angebot machen, was keine Downside für ihn hat, nur eine Upside hat und für dich aber eine langfristigere Zusammenarbeit massiv mit der Wahrscheinlichkeit steigert. Instant Upsell, absolut geile Sache, muss von der Produktstruktur her gut konzeptioniert werden, dass es smart ist und gut ist und dann trainiert und gemacht werden. Aber da ist schon die erste Möglichkeit für einen geilen, guten Upsell.
Die zweite Möglichkeit, einen Kunden abzusellen, ist mit einem sogenannten Erfolgs-Upsell oder einem Happiness-Upsell. Ja? Wir haben ja gesagt, wir messen konstant die Kundenzufriedenheit im Endeffekt, wissen dann, wo der Kunde steht. Oder wenn er einen Erfolg hat im Endeffekt, sagen wir bei einer viermonatigen Zusammenarbeit, hat er nach einem Monat, sagen wir mal so, läuft es richtig an, es ist Momentum da im Endeffekt. Ja? Und da diesen Zeitpunkt auch zu nutzen, ja, und das auch mitzunehmen, wo er sehr positiv im Momentum ist und da auf den Kunden auch zuzugehen. Genau das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt und da nicht bis Ende der Laufzeit auch zu warten, ja, sondern da im Endeffekt direkt auf den Kunden zuzugehen, wenn er sehr, sehr gut auch jetzt im Momentum ist.
Ganz wichtig ist auch eine Sache, was für den Kunden ein krasses Erfolgserlebnis ist, muss nicht immer zwingend für dich ein krasses Erfolgserlebnis sein. Ja? Zum Beispiel, sagen wir, du machst Webseiten und du machst ein absolut geiles Webdesign und der Kunde ist absurd hyped über das Webdesign. Dann hat er noch kein Ergebnis von Webseite. Okay. Aber du kannst die trotzdem zum Beispiel auf Ads-Zusammenarbeit sellen oder auf Landingpages, die du für ihn baust. Weil wenn er das, es geht um dieses emotionale Peak, es geht nicht um dieses faktische Peak, ja. Es geht um dieses emotionale Peak. Das heißt, selbst wenn der Kunde bei dir, du baust Webseiten und dann kann man sagen, ja, der hat ja die Ergebnisse erst, wenn er die Webseite AIA gehabt hat, hat er erst Ergebnisse. Es geht um dieses Ding, dass er sieht, fuck, das ist richtig geil, das, was ich da gehabt. Also, dass er einfach sehr, sehr, sehr hyped und happy ist. Das geht's. Es geht nicht nur darum, weil die Website vom Design her, da kann er sich nichts abbeißen, ja. Da hat er deshalb noch nicht mehr Kunden gewonnen oder gar nichts. Aber er ist trotzdem sehr happy und hyped und dann kannst du den Schritt danach gehen. Und wenn du nicht weißt, was du ihm danach sellen sollst oder was du ihm vielleicht zusätzlich verkaufen kannst, dann ist das wieder die Produktstruktur, wo du fehlende Klarheit hast. Ja? Und das ist was ganz Wichtiges. Erfolge können faktische Erfolge sein, können aber auch einfach emotionale Erfolge für den Kunden sein, wo er richtig happy ist, richtig hyped, richtig gute Energie. Und da ist auch wieder die Kundenbindung und Beziehung entscheidend, ja. Weil wenn du auch als Website-Agentur einfach nur die Website für ihn baust, nie siehst, nie mit ihm was zu tun hast, einfach nur die Sachen durchschickst, wie einfach ist es dann, ihn abzusellen? Ja, viel schwieriger, viel schwieriger. Und das ist was ganz Entscheidendes, wo du einfach den Erfolgs-Upsell gut mitnehmen darfst, aber dir von Anfang an in der Produktstruktur überlegen kannst, wie kannst du da Dinge bauen, dass du da vielleicht, selbst wenn du noch zwei Monaten von einer Laufzeit von 4 Monaten bei Facebook-Ads, wie kannst du ihn dann vielleicht trotzdem sellen? Eine andere Möglichkeit ist, du bist Agenturinhaber und machst Facebook-Ads und sellst ihn für irgendwie 3.000 monatlich. Ja? Und der Kunde kündigt. Dann gehst du hoffentlich einmal ins Gespräch mit dem gekündigten Kunden. Ja, hoffentlich. Sagen wir mal, du gehst ins Gespräch mit dem Kunden. Und du kommst drauf, er will einfach das Know-how in-house aufbauen. Dann kannst du sagen, nee, das geht nicht, du bist dumm, du bist blöd, spuckst ihm ins Gesicht. Oder die andere Möglichkeit ist, du findest heraus, warum möchte er das machen. Und dann bietest du ihm eine Möglichkeit, dass du ihn coachst und mentorst, wie er das Know-how in-house gut aufbauen kann. Als Downsell. Kann, keine Ahnung, 5.000, 10.000, was auch immer das kostet. Das sind Preise, die du definieren darfst. Aber wenn dein Kunde dich kündigt, dann überlege dir, welche Produkte du an der Hand haben kannst, die du, wie du ihm trotzdem noch Mehrwert mitgeben kannst und ihn happy machen kannst. Ja? Und das Gleiche ist beim Social Recruiting, das Gleiche ist everywhere, bei Webseiten überall. Wenn der Kunde kündigt, überleg dir einfach, was sind mögliche Downsells, die nicht in einer klassischen Verlängerung sind, die du quasi dem mitgeben kannst. Das willst du aber eher an einem Punkt haben, wo du gefühlt so eine Art Kündigung hast. Und wenn du das nicht schaffst, den Kunden da in einen Downsell zu bekommen, dann gibt es die Reaktivierung. Und die Reaktivierung, du musst den Kunden als erstes Mal offboarden und beim Offboarding framest du immer gleich, dass der Kunde, dass du mit ihm in Kontakt bleiben willst, dass es happy ist, dass es Spaß war, dass es gut war. Und dann gibt es 2 Arten von Kundenkategorien. Prio 1 ist ein Kunde, der eigentlich dein perfekter Kunde ist und mit dem willst du regelmäßige Calls machen. Das heißt, auch wenn der Kunde kündigt, machst du den nächsten Termin in, keine Ahnung, 2 Monaten aus. Das heißt, du machst nie mehr keine Termine mit ihm aus. Du boardest ihn zwar auf, aber du machst nächste Termine mit ihm aus. Warum? Weil du dann ihn wieder reaktivieren kannst. Inaktive Kunden reaktivieren kann man super viel Revenue zusätzlich reinholen. Das ist mit dem perfekten Kunden. Mit dem zweitbesten Kunden, den boardest du auf und rufst ihn halt in regelmäßigen Abständen, sagen wir jetzt 3 Monaten, 4 Monaten, rufst ihn an, holst ihn ins Gespräch, findest raus, wo er steht und schaust, ob du ihn wieder reaktivieren kannst. Und wenn du aus den inaktiven Kunden wieder aktive Kunden machst, dann ist das so ein unendliches Flywheel. Du holst einen Kunden rein, versuchst ihn instant abzusellen, schaffst nicht, okay, passt. Dann versuchst du ihn bei Erfolgen abzusellen, schaffst nicht, passt. Du verlierst auch nichts, wenn du ihm Angebote machst. Dann kannst du ihn downsellen, wenn er raus will und am Ende nicht verlängern möchte. Und wenn er dann nicht will, kannst du ihn noch immer reaktivieren. Und das klingt jetzt für dich alles nach, boah, die versuchen ja die ganze Zeit ständig zu verkaufen. Nein, ganz im Gegenteil, du kannst unsere Kunden fragen, die kriegen nicht die ganze Zeit irgendwas aufs Auge gedrückt. Sondern es ist einfach eine Systematik drinnen, wo man mögliche Zusammenarbeiten im Kopf hat und schaut, wo man etwas wie passt. Und wenn der einzige Weg, den du hast, der End-of-Upsell ist, ja, dann kann ich dir sagen, wirst du ganz, ganz viele Opportunities verpassen. Weil es geht einfach darum, wenn du ein geiles Angebot, eine geile Angebotsstruktur hast, dann ist der Wert, den du chargst, ja viel weniger als der Preis, den er zahlt. mehr, umgekehrt. Der Preis ist weniger, den er zahlt, als der Wert, den du gibst, ja. Und deshalb ist es ein absoluter Steal. Und damit kannst du ihm quasi den Mehrwert bieten. Und selbst wenn du bei dem Reaktivierungscall nach 2 Monaten, wenn du das Gefühl hast, der hat jetzt keinen Bedarf, kannst du ihm trotzdem wieder Mehrwert mitgeben und auf die Beziehung einzahlen und machst du einen Betreuungscall, wo du Value gibst, damit du ihn dann wieder verlängern wirst. Und damit wirst du so viele Kunden wieder reaktivieren und hast viel weniger Aufwand, weil an einem Kunden, den du happy gemacht hast und nicht geburnt hast, ich rede jetzt nicht von den Kunden, die du geburnt hast, sondern die Kunden, die du happy gemacht hast, diese Kunden, die ist viel einfacher, denen was zu verkaufen, weil die schon vertrauen und wissen, dass du gute Leistung lieferst, anstatt Kunden, die noch nie was von dir gehört haben. Und deshalb ist das eine wirklich wichtige Selling-Struktur. Und jetzt kann es gut sein, dass du denkst, Stefan, das ist richtig geil alles. Kundenbetreuungssysteme, richtig geil. Offerstrukturen sehe ich alles. Sales-Systeme, hammergeil. Aber wie in aller fucking Welt soll ich das in meinen Tag reinbringen? Und ich kann dir eine Sache sagen, nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich, dass du das gut reinbringst. Was auch nicht möglich ist, ist, dass irgendein Online-Marketing-Mitarbeiter von dir, der halt nicht extrovertiert ist und nicht gut mit Menschen reden kann, das an deine Kunden verkauft. Ja, bitte probier das nicht. Versuch nicht, dass dein Online-Marketing-Mitarbeiter, der irgendwelche Ads schaltet oder sonstiges Ding, dass der an Kunden verkauft. Sondern was du brauchst, ist einen Verkäufer. Du brauchst jemanden, der auch verkaufen kann neben dir. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst zuerst Frontend-Closer dafür trainieren und reinholen, die Frontend-Closen, und du machst Bestandskundenselling oder ihr macht beide Bestandskundenselling oder einer macht Bestandskundenselling. Ich würde immer empfehlen, einer macht Frontend-Selling, einer macht Backend-Selling. Aber ganz, ganz wichtig ist nicht versuchen, die Bestandskunden-Account, die CSMs, die Kundenbetreuer, dass die verkaufen machen. Deshalb muss man da was aufbauen, muss man da ein Team aufbauen. Aber dafür gibt es unfassbar gute Money-Making-Opportunities für diese Leute, die Bestandskundenselling auch betreiben und machen. Und das ist der letzte Schritt. Das ist die Personalstruktur. Wie muss die Personalstruktur ausschauen, um diese ganzen Systeme, die wir jetzt gesagt haben, in place zu bekommen, dass die nachhaltig passieren? Weil wenn das alles auf deinen Schultern lastet, wird es nicht passieren. Und wenn es auf den Schultern lastet von Online-Marketing-Mitarbeitern oder irgendwelchen Leuten im Fulfillment, dann wird es nicht gut gemacht. Weil das ist so, wie wenn du im Frontend-Closing irgendwen hinsetzt, der nicht verkaufen kann. It's not gonna happen. Und genauso ist es bei Bestandskunden auch.
Jetzt sind wir beim Thema Personenstrukturen. Es gibt so viele Agenturen da draußen, ja, vielleicht bist du auch eine davon, die besteht aus 2 Leuten. Ja, das ist ja ein sehr gängiges Modell im Endeffekt. Ja, es gibt 2 Geschäftspartner, die machen die Agentur. Und sehr häufig ist das getrennt im Endeffekt in, hoffentlich, das ist schon einmal ein positiver Schritt, würde ich sagen, in Sales, im Endeffekt Neukundengewinnung, andererseits auch Fulfillment. Ja, das ist eine sehr, sehr gängige Struktur. Möglicherweise hast du das auch so mit deinem Geschäftspartner. Ja, und das war damals auch bei mir so, ja, beziehungsweise bei uns. Ja. Und am Anfang war es nicht so. Stefan hat uns damals auch schon beraten, wo wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Das war einer der ersten Dinge, wo wir gesagt haben, okay, ich mache Sales im Endeffekt. Und es war so, okay, ich mache nicht Sales, ich mache Neukundengewinnung. Und ich war die ganze Zeit so, den ganzen Tag in Sales Calls, Neukundengewinnung. Und mein damaliger Geschäftspartner im Endeffekt, der war dann zuständig für das Fulfillment. Ja, und wie ich das jetzt fast sehe, ich würde auch gerne deine Meinung dazu hören, ist, mittlerweile würde ich gar nicht so Sales und Fulfillment sehen. Ich sehe das mittlerweile als Rainmaker und Operator ein so wenig, ja. Mhm. Und für mich ist jetzt Sales, da gehört auch dieses Bestandskunden dazu, zu dieser Person dann. Das ist einfach diese Rainmaker-Person. Also ich würde sagen, du bist eine Rainmaker-Person, ja. Und dementsprechend einen Operator, der einfach schaut, dass alles funktioniert, ja.
Also ich glaube eine Sache, wenn du 2 Geschäftspartner hast, zum Beispiel wir haben Kunden, die machen Social Recruiting für Ingenieursbüros, ja. Und das sind 2 Leute, wo ich sagen würde, beide sind sehr gute Verkäufer vom Typus her. Ja, beide sind einfach sehr, sehr gute Verkäufer. Wenn beide sehr, sehr gute Verkäufer sind vom Typus her, dann würde ich sagen, einer ist der Fulfillment-Guy, der gleichzeitig Bestandskundenselling macht, und einer ist der Neukunden-Guy, der halt sich um die Neukunden kümmern muss. Cold Calling, Teamaufbau, was auch immer. Wenn das der Case ist, würde ich so aufteilen. Wenn das nicht der Case ist und die eine Person zum Beispiel, wie es bei euch war, würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, einer macht Sales, also Frontend Acquisition und Bestandskundenselling, und einer macht das volle Fulfillment, ja. Klingt jetzt nach einer unfairen Aufteilung, einer muss für hackeln, der andere nicht, ist nicht so, ja. Es ist beides unendlich zu arbeiten, es gibt bei beiden ganz, ganz viele Dinge, aber so würde ich es quasi dann aufteilen. Und im Prinzip bei Kunden zum Beispiel, die Social Recruiting im anderen Bereich sind, machen wir es genauso. Eine macht Fulfillment und der andere macht Neukunden-Sales und Bestandskunden-Sales. Und dann ist der Prozess so, dass man irgendwann einmal jemanden heranzieht als zweiten Closer. Das heißt, du hast zum Beispiel Setter in deinem Team und die ziehst du vielleicht heran als Closer oder du hirest einen externen Closer rein, wie auch immer. Würde ich zwar nicht empfehlen, aber dazu gibt es in einem anderen Video detailliert, wie man Closer findet und hirert. Aber Wenn du das jetzt machst, dann hast du quasi zwei Leute, die Frontend verkaufen und dann geht man irgendwann zu dem Punkt, dass einer voll Bestandskunden macht und einer mehr oder weniger voll Frontend macht, ja. Und das ist dann eine gute Struktur und der eine, der Geschäftspartner, ist aber trotzdem verantwortlich für beides, dass Bestandskunden-Sales passieren und dass Neukunden-Sales passieren. Und der eine ist halt dafür verantwortlich, dass alle happy sind, alle Rechnungen bezahlt werden, Fulfillment geil laucht, der ist verantwortlich für das Thema Recruiting, dass die Recruiting-Systeme laufen und so weiter und so fort, ja. Und so ist, glaube ich, eine sinnvolle, smarte, gute Aufteilung. Wenn du jetzt aber sagst, hey Stefan, ich habe eine Online-Marketing-Agentur und ich mache mit denen SEO, ich mache SEA, ich mache Webseitenbau, das ist so kompliziert, die Kundenbetreuung, wer soll denn dann die Kundenbetreuung machen? Macht das da schon der Online-Marketing-Mitarbeiter? Würde ich dazu sagen, der die Bestandskunden-Sales macht, der sollte auch die Betreuung machen. Weil der hat die Beziehung. Der hat die Beziehung. Der kann mit dem connecten. Der kann auch Einwände besser behandeln. Weil vielleicht sitzt der Kunde vor dir und sagt, meh, SEO, das funktioniert gerade gar nicht, meh. Und dann schaust du dir die Zahlen an und eigentlich ist es schon so, dass Online-Marketing-Mitarbeiter wird sagen, okay, danke, lieber Kunde, es tut mir leid, Entschuldigung. Ja. Und der gute Betreuer geht aber gegen und erklärt ihm schon, dass eigentlich alles nach Plan läuft, aber er ein bisschen falsche Expectations hat, ja, und muss Expectation-Reframing betreiben. Und das ist das, was der Verkäufer macht. Gleichzeitig, der Verkäufer kann extrem gut Empfehlungen ziehen. Ja? Empfehlungen ist etwas unfassbar Wichtiges und Wertvolles. Wir generieren jede Woche zwischen 5 und 10 Empfehlungskontakte bei unseren Kunden. Ja? Warum? Weil wir wissen, wie man Empfehlungen generiert. Neben dem, dass wir fucking zufriedene Kunden haben, kann ich dir eine Sache versprechen. Wenn du einfach nur passiv auf Empfehlungen wartest versus aktiv Empfehlungen fragst, wirst du 5-mal mehr Empfehlungen bekommen, wenn du aktiv fragst, als wenn du passiv das Ding dahin laufen lässt. Und das ist auch wieder eine verkäuferische Tätigkeit. Das ist etwas, wo jemand kommunizieren muss. Das ist etwas, wo man abholen muss. Das ist jemand, wo man Einwände nicht fressen darf und sagen, wenn er vor dir der Agenturinhaber sitzt, der 40.000 Euro im Monat und sagt, nee, ich kenne keinen. Er kennt keinen, Leute. Er kennt keinen. Er kennt wen. Ja? Das darfst nicht fressen. Wieder Einwände. Ja? Gleiches Prinzip as always. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass die Kunden, dass die Organisationsstruktur smart und gut ist. Das heißt, ich würde jemanden haben, der verantwortlich ist für die Kundenbetreuung. Der ist verantwortlich auch für Bestandskunden-Sales. Und diese Person muss Selling. Die kannst du Account Manager nennen, die kannst du CSM nennen, die kannst du mir scheißegal, wie du sie nennst. Ja? Was ist die Aufgabe von dieser Person? Die Aufgabe von dieser Person ist, die Kunden gut zu betreuen, gut zu begleiten, wenn die Kunden nicht zufrieden sind. Schauen, dass die Ressourcen im Fulfillment gut sind und dass man die Kunden da gut abholt und happy macht. Außer der Kunde ist komplett mit falscher Erwartungshaltung reingesellt worden. Das ist dann ein Sales-Problem. Aber ansonsten die Kunden zufrieden machen, Bestandskunden-Selling machen. Das heißt, Umsatz mehr aus denen produzieren und einen guten Lifetime-Value zu produzieren. Und dann kannst du dem richtig geile Incentives geben. Du kannst dem Prozent am Umsatz geben. Keine Ahnung, 5, 10, 15% vom Umsatz, wenn er richtig gut die Kunden verlängert und Bestandskunden zählt. Und damit hast du plötzlich eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit hast du? Du kannst richtig gute Talente ins die Unternehmen reinholen. Das war ein Freeframe, den wir vor einigen Monaten gehabt haben, als wir verstanden haben, Alter, wenn wir da richtig geile Opportunity denen bieten, dann kriegen wir viel krassere Leute. Account Manager bei uns. Wir haben einen Account Manager bei uns, das ist eine Maschine sondergleichen. Der hat woanders im Direktvertrieb 20.000 monatlich verdient. Ja, das ist nicht wenig, 20.000 Euro in einem jungen Alter ist nicht viel. Der ist ein Berserker und eine Maschine. Absolut geiler Dude. Ganz, ganz viele andere. Unsere Account Manager sind absolute Maschinen. Die sind 10-mal besser als, ich würde sagen, 98% der Closer am Markt oder wahrscheinlich 99,99999% der Closer am Markt da draußen im Verkauf. Die verstehen bessere Vertriebsleitungen, die verstehen so, so viele Dinge besser und sind Maschinen und Berserker. Und das geht natürlich nur mit der richtigen Incentive-Struktur, mit den richtigen Provisionsmodellen, dass die wirklich gut verdienen. Weil ich kann dir eine Sache versprechen, wenn du richtig krasse Leute haben willst, dann kriegst du die nicht mit 1.000 monatlich, mit 2.000 monatlich, mit 3.000 monatlich. Gute Leute wollen gutes Geld verdienen. Und dafür ist die Incentive-Struktur wichtig. Und deshalb wichtig, Betreuer und dann Fulfillment-Leute können wir anders sein. Und der Fulfillment, wenn da irgendein fachliches Thema ist, naja, dann holt der Account-Manager halt seinen Fulfillment-Mitarbeiter mit ins Meeting und dann klären sie das gemeinsam. Aber es ist ganz, ganz, ganz viel menschliche Sache, die da passieren muss. Und wenn die menschliche Sache gut gemacht wird, dann funktioniert das. Und schau nur große B2B-Dienstleistungen, schau nur große Agenturen an, schau nur große Unternehmen an, wie sie es machen. Die Betreuung macht da kein kleiner IT-Geek, der irgendwie keinen Plan von nix hat, sondern es macht jemand, der kommunikativ ist, der mit den Menschen redet, der eher vom Typus her ein Verkäufer ist, anstatt ein Marketer ist. Ja? Und das ist was ganz Wichtiges, was du rethinking und reframen darfst. Und ich schwöre dir eine Sache, wenn du da denkst, ja, wie soll sich das finanziell ausgehen? Der muss sich selbst zahlen, der muss sich selbst x-fach finanzieren. Das sage ich immer, ein guter Account-Manager, wenn sich der nicht selber x-fach zahlt, dann haben wir ein riesen Problem. Weil der ist wieder verantwortlich, dass viel Bestandskunden-Selling passiert. Und ein Bestandskunden-Sale bringt dir 3 bis 5-mal mehr Profit als ein Neukunden-Sale. Und deshalb, wenn der nicht gut das macht, schlecht für ihn und schlecht für dich, dann ist er nicht gut in seinem Job. So muss man das strukturieren. Jemanden, der gute Betreuung, Account Management, Betreuungssysteme macht, und die Fulfillment-Seite ist eine andere Seite.
Und jetzt darfst du auf keinen Fall hergehen und sagen, ja, ich habe jetzt den Marco im Endeffekt, ja, der ist jetzt mein Kundenbetreuer, okay, wir machen jetzt Bestandskundensystem. Ich habe jetzt das Video gesehen von Heartbeat im Endeffekt und wir machen das jetzt und ich bringe das dem bei, der hat ja viel Potenzial, ja, ja. Der macht das ja und der kann das schon, ja, im Endeffekt, der macht das jetzt mit. Größter Fehler, den du machen kannst, du musst Leute reinholen, die Erfahrung in dem Bereich haben, ja, und die das schon gemacht haben. Ja. Du willst jetzt nicht von null jemanden aufbauen, das kostet dir so viel Geld, ja, ja, im Endeffekt. Ja. Nur weil du jetzt loyal zu ihm bist, etc. Und er jetzt ein guter Typ etc. ist, heißt das nicht, dass der jetzt diese Rolle übernehmen kann, weil es dem Unternehmen einfach so viel kostet. Ja. Der kann vielleicht, wie der Stefan gesagt hat, der kann der fachliche Guy sein. Ja. Wir haben bei uns auch in der Betreuung, wir haben im Endeffekt auch Account Manager, ja, die sind sehr, sehr gut in allen Bereichen ausgebildet im Endeffekt, aber wir haben auch Fachspezialisten zum Thema Ads, ja, ja, die man dazu holen können, wo die jetzt vielleicht nicht die mit der meisten Sales-Erfahrung sind, aber mit der meisten Ads-Erfahrung, da haben wir es auch sehr, sehr, dann holst du Spezialisten hinein, ja, die auch sehr krass sind, ja. Und du darfst nicht glauben, dass du jetzt deine bestehenden Mitarbeiter jetzt auf einmal zu Sales-Berserkern machst. Das ist ein großer Fehler, den du machen kannst, ja.
Du wirst aus jemandem, der nicht gut verkaufen kann und will, wirst du, dass du den zu einem guten Verkäufer machst, da musst du so viel Energie, das zahlt sich nicht aus. Und dann nimmst du lieber jemanden aus deinem Sales-Team, wenn du schon ein geiles Sales-Team hast, deshalb sind Sales-Teams so schön, nimmst du wen her und haust den ins Fulfillment drüber. That's how it works und nicht andersrum. Und eine ganz wichtige Sache noch, und zwar so, ich habe letztens mit einer Agentur geredet, richtig geile Agentur, die machen so Shortform-Videos, das sind zwei absolut geile Jungs, wirklich Maschinen, und die werden noch, deren Agency wird noch absurd krass werden. Ja? Die ist jetzt schon geil, aber die wird noch krasser werden. Auf jeden Fall, was die als Problem gehabt haben, die haben einen Teammitglied, das nennt sich Brandmanager, ja, was auch immer, das ist ein Fulfillment-Mitarbeiter, der verantwortlich ist für einen Kunden. Und das Problem, was die gehabt haben, ist dieser Brandmanager, der hat auch viele Kundenbetreuungsaufgaben unter Anführungszeichen gehabt, und damit haben sie sich super schwer dann im Recruiting, weil dieser Brandmanager muss der mega kreative Dude sein, der muss Cutting gut verstehen, Videos, der muss Copywriting verstehen, der muss voll viele Sachen verstehen und Gespür für Branding haben und gleichzeitig kommunikativ geschickt sein. Und gleichzeitig muss er kommunikativ geschickt sein. Und was ich dann gesagt habe, wie viel ist denn das ungefähr Betreuung? Ja, und dann haben sie gesagt, ja, so in der Woche 3 Stunden. Okay, das heißt, wir tun uns im Recruiting unfassbar schwer, jemanden zu finden, der das alles kann, was der klassische, unter Anführungszeichen, kreative Marketer ist. Und der muss gleichzeitig 3 Stunden in der Woche Verkäufer sein. Und deshalb suchen wir jemanden, der gleichzeitig diese allen Rollen kann. Wenn ihr nur quasi den Marketing-Dude suchen würdet, wie viel einfacher würdet ihr euch im Recruiting tun? Ja, das wäre mega einfach, den zu finden. Das wäre richtig einfach. Okay, spannend. Dann lass uns vielleicht diese 3 Stunden einfach jemand anders geben und das System so bauen, dass wer anders die Betreuung macht. Und damit könntet ihr ganz, ganz viele an dieser Stelle finden. Das heißt, wenn du in deinem Unternehmen auch das Gefühl hast, du suchst irgendwie ein Unicorn in deinem Fulfillment, du suchst jemanden, der irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau ist. Das haben wir auch schon gehabt, ja. Kann ich dir sagen, das ist das beste Anzeichen für eine falsche Fulfillment-Struktur. Einfach eine falsche Struktur in deinem Fulfillment. Weil diese eierlegenden Wollmilchsauen, dein Business darf nicht auf eierlegende Wollmilchsauen basieren, weil das ist nicht, wie es funktioniert. Du musst normale Talente, die es am Markt gibt, akquirieren können und damit ein exceptional krankes Fulfillment bauen. Und dafür sind die Prozesse wichtig, wie die Leute sind, in welchen Rollen sie sind. Und deshalb, wenn du Leute im Fulfillment hast, versuch nicht, denen beide Rollen gleichzeitig aufzudrücken. Am Anfang ganz klar, wenn du am Anfang da bist, diese ganzen Systeme, die wir jetzt genannt haben, davon wirst du nichts perfekt machen, wenn du 50.000 Euro, 100.000 Euro Monatsumsatz machst. Außer Frage, da wird nichts perfekt sein. Du musst eine Sache nach der anderen besser und besser und besser und besser machen, und am Anfang macht vielleicht die Betreuung irgendwer, der nicht ganz der perfekte Betreuer ist, und du als Founder bist der einzige Sales Guy, das heißt, du kannst nicht die Betreuung machen und machst halt die Bestandskunden-Sales. Passt, ist in Ordnung, aber Schritt für Schritt musst du ja wissen, wo du das Business hinbauen möchtest, welche Stellen musst du wie besetzen, wie müssen die Provisions- und Vergütungsmodelle ausschauen, damit das gesamte System funktioniert und nicht alles auf deinen ekelhaften Schultern ist, weil es kann nicht jeder so starke Schultern haben wie der Schulter Gernot, sondern man braucht normale Schultern, dann auf dem das ganze Business passieren muss. Ja? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du das Modell von Anfang an smart baust, weil dann ist Wachstum nicht nur ekelhaft, verbrennend, anstrengend, schwierig, sondern dann baust du ein echtes Business auf normalen Strukturen, auf normalen Leuten auf und baust damit exceptional Ergebnisse auf und einen ekelhaft geilen Lifetime Value, der unfassbar groß ist.
Und wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt möglicherweise schon eine größere Agentur, du hast das jetzt mitgenommen, du suchst jemanden im Account Management, der kann verkaufen mit Track Record und du holst ihn hinein. Ja? Was ich dir mitgeben kann, ist, bei uns startet keiner im Fulfillment direkt. Ja? Warum? Unser Produkt und unser Fulfillment ist unser heiligstes. Ja? Unsere Kundenzufriedenheit. Ja? Bis wir da jemanden hineinlassen, da müssen wir schon einmal was sehen, okay, der passt etc. Deswegen startet, wie der Stefan auch gesagt hat, jeder startet bei uns auch kurzfristig im Sales. Natürlich ist er mit dem Incentive oder mit der langfristigen Haltung im Unternehmen, dass er sagt, okay, er wird jetzt Account Manager und er kann dann da auch möglicherweise mehr verdienen oder er wird auch mehr verdienen in dem Sinne. Aber du wirst ihn zuerst einmal testen, du willst einmal schauen, wie ist er, wie geht er mit möglicherweise Leute im Sales um, bevor du die an einen Kunden reinholst. Ja?
Weil lieber soll er einen Lead verbrennen als einen Kunden, weil Kunden sind heilig.
Ja, und dementsprechend, wenn du ihn dann integriert hast und du jetzt denkst, ja, der ist jetzt schon so gut, der hat Erfahrung, was ich dir auch mitgeben kann, was ich täglich mache. Ich weiß, deine Zeit als Unternehmer, das ist die heiligste und die sehr begrenzt, ja, aber ich kann dir trotzdem mitgeben, schau dir von dem, wenn der Zoom-Calls hat, lass dir die aufzeichnen und schau dir die auch an. Lass den nicht alleine laufen und lass ihn nicht machen, nur weil er schon etwas mehr Erfahrung hat in dem Bereich, ja, und weil er vielleicht von einer namhaften Firma kommt, ja. Was ich mache, ist, ich schaue mir jeden Tag 2 bis 3 Calls von unseren Account-Managern an und gebe da Feedback und die werden besser, im Endeffekt, wie sie eine Roadmap bringen, die werden fachlich besser etc. Und lass den nicht alleine laufen, ohne Führung, ohne Kontrolle, sondern weil da wird das nicht besser im Endeffekt. Ja.
Und deshalb ganz kurz zusammengefasst. Bau einen Step nach dem anderen auf. Als erstes, du brauchst eine klare, gute, strukturierte, systematisierte Kundenbetreuung. Du brauchst eine gute Offerstruktur, du brauchst gute Sales-Systeme, wie du gesehen hast, man kann auf mehreren Wegen Bestandskunden-Sales betreiben und du brauchst eine gute Organisationsstruktur, damit du langfristig guten Bestandskundenumsatz hast und einzelne Menschen nicht überforderst. Und das sind die wichtigsten Dinge, um gute Bestandskunden-Selling-Systeme aufzubauen. Einen letzten 2, 3 Sachen, die ich ganz kurz noch mitgeben möchte. Nummer 1, verkaufen kann nicht jeder. Das gehört wirklich stark betont. Bestandskunden-Sales ist nicht etwas, was jeder einfach random kann. Und wenn du es Mitarbeiter machen lässt, die nicht gut verkaufen können, würde ich dir schwören, dass ein guter Verkäufer da 2 bis 3 Mal mehr Umsatz damit machen würde. Punkt Nummer 2. Wenn du Bestandskunden-Selling betreibst und machst, dann zahlt es sich massiv aus, Neukundengewinnung und Bestandskunden-Selling personell zu trennen. Wir haben schon alle möglichen Konstrukte getestet auf diesem Planeten. Einer macht alles, der Kunde, der seinen Neukunden gewonnen hat, macht auch Bestandskundenselling. Das funktioniert auf Scale nicht gut. Einzelne Verantwortungen, Bestandskundenselling und Neukundenselling. Man kann nämlich bei beiden unendlich machen. Der Neukundencloser soll ganz viel Follow-up bei seinen Leads machen und der Bestandskundenbetreuer soll sich keine Sekunde Gedanken über Neukunden machen, sondern nur über seine Kunden und seine inaktiven Kunden. Das sind die einzigen Sachen, worüber er sich Gedanken machen soll. Und wenn du das gut trennst und aufbaust, baust du ein Flywheel auf, wo Umsätze in deinen Urlaub passieren, wo dein Business unabhängig ist von einzelnen Personen und wo deine Profitabilität deiner Firma Levels erreicht, die du dir jetzt nicht einmal vorstellen kannst.